geht nicht nur um das Informatikstudium, sondern an und für sich möchte ich ganz gern Handlungsvorschläge ableiten aus meiner Erfahrung als Studentin, eben nicht nur für das Studium, sondern auch für Schulen zum Beispiel, für Initiativen, die Menschen Informatik nahebringen wollen. Und ich habe da diesen Untertitel nicht nur für die üblichen Verdächtigen, weil aus meiner Erfahrung an der TU Wien es eben sehr spezifische Menschen gibt, für die der Informatikunterricht, so wie er bei uns funktioniert oder wie er bei uns stattfindet, auch funktioniert. Es gibt einige Beispiele, die, wer das Informatikstudium an der TU Wien kennt oder mit mir schon einmal darüber geredet hat, quasi versteckt sind hinter den positiven Vorschlägen, die ich da jetzt formuliert habe. Als Studienvertreterin habe ich nämlich schon öfters mit Professoren, Professorinnen zu tun gehabt, habe denen gesagt, so ja, so wie ihr das jetzt gemacht habt, war das jetzt nicht gerade ideal. Dann haben die was geändert und es ist nicht besser geworden. Also dieses klassische gut gemeint, aber eben nicht gut. Kurze Baseline etablieren würde ich gern. Die üblichen Verdächtigen sind in meinem Fall meistens Männer. HTL-Abschlüsse haben in Österreich, also Menschen mit HTL-Abschluss haben in Österreich die Tendenz, männlich zu sein. Kommt aus ganz vielen verschiedenen Richtungen dieser Bias, vor allem daher, weil gesamtgesellschaftlich gesehen Jungs eher dazu motiviert werden, mit Technik zu spielen, deswegen eher einen positiven Zugang dazu haben, sich trauen, das zu machen und sich das zutrauen, das zu machen. Das heißt, wir haben da jetzt so dieses Geschlechterthema natürlich auch. Da ist dann auch das der Punkt Mädchen und Frauen versus Mädchen, Frauen, TM. Es spielt natürlich auch Gender rein in Informatikproblematiken sozusagen. Mädchen, Frauen, TM sind dieses Ding, was die Gesellschaft als Bild hat. Das heißt, Mädchen, Frauen, TM wäre das, wo wir sagen, die haben keinen Bock auf Technik. Zitat ein Professor bei uns an der TU, Mädchen sind inhärent weniger interessiert an Technik. Ist irgendwie Blödsinn, weil Mädchen haben schon Interesse an Technik, nur so wie in meinem Fall. Ich bin auf die TU gekommen, ich habe mir gedacht, hey cool, programmieren wird sicher geil. Mir hat man den Spaß ausgetrieben. Eben durch die Form, wie es unterrichtet worden ist, durch das ganze Umfeld. Und dann eben nur ganz spezifisch, TU Wien Informatik versus STEAM. STEAM ist die Weiterentwicklung sozusagen von STEM. Also ursprünglich war Science, Tech, Engineering and Maths. Also Wissenschaft, Technologie, Engineering, ist ein bisschen schwierig, Ingenieurswissenschaften sozusagen und Mathematik. Und es ist jetzt um dieses A erweitert worden, das steht für Art. Weil der Punkt ist nämlich, und das hat die TU Wien noch nicht so ganz umgesetzt oder überhaupt erkannt, Kunst spielt rein in STEM-Gegenden und es gibt so eine Rückkopplung. Und wenn man das erkennt und umsetzt, dann erreicht man automatisch ein ganz viel größeres Publikum für die Dinge, die man eigentlich machen möchte. Genau, das war das. Ich komme jetzt schon einfach direkt zu meinen Handlungsvorschlägen für, wie man Menschen Informatik im Spezifischen eigentlich coden, programmieren, beibringen kann, ohne dass sie komplett vor den Kopf gestoßen werden und sich noch in einem Semester oder zwei denken, ich lasse das lieber wieder oder noch eine Woche oder zwei. Punkt 1, Spielen versus Coden. Es ist kein Widerspruch. Das sieht man ganz super an Lego Mindstorms. Lego Mindstorms geben die Möglichkeit, Zeug zu programmieren und dabei Spaß zu haben. Wenn man so wie auf der TU regelmäßig als Übungsangaben irgendwelche mathematischen Probleme zu lösen kriegt, wenn man sowieso schon einmal eben, was halt wieder so ein Gender Bias ist, als Mädchen nicht unbedingt auf Mathe steht, dann ist das halt irgendwie Arsch. Ja, jetzt muss ich da eine Angabe umsetzen. Ich habe dann nachher ein wunderbares Beispiel von einer höhersemestrigen Angabe, von einer mathematischen Aufgabe sozusagen. Da muss ich eine Angabe umsetzen, wo ich mir mit dem Verstehen schwer tue, wo ich mir mit der Materie schwer tue. Und Das Verstehen der Angabe ist schon einmal das erste Problem und da reden wir noch gar nicht vom Umsetzen, geschweige denn vom Erkennen, ob es korrekt war. Das ist ein Riesenthema, ganz im Gegensatz dazu, Lego Mindstorms, man bastelt sich was zusammen mit Lego, das hat was Haptisches, das, man sieht regelrecht, wie die Dinge wachsen und dann kann man dieses Ding dazu bringen, in dem Fall ist es eine Katze, dass es sich bewegt, so im echten Raum und nicht einfach nur so wie erstsemestrigen Übungsbeispiele bei uns. Man codet was in Java und dann hat man Dinge auf der Standard Input Kommandozeile und Kommandozeilen Output. Das ist voll faszinierend. Punkt 2, Interaktivität. Die TU Wien, das Audimax, also der größte Hörsaal von der TU Wien, ist reduziert worden von 640 auf 500 Sitzplätze. Es gibt eine Lehrveranstaltung, die schafft es aber, die hat es vorher schon geschafft, bei 650 Sitzplätzen Votemeldungen zu würdigen. Der Vortragende hat einen entsprechenden Wurfarm gebraucht, um die Ü-Eier quer durch den ganzen Saal zu kriegen, given, aber es hat funktioniert. Inzwischen ist man umgestiegen auf Mitarbeitsplus sozusagen. Bei 500 Leuten. Es funktioniert. Es kann mir keiner sagen, wenn es bei 500 Leuten funktioniert, funktioniert es bei einer kleineren Gruppe nicht. Der Punkt ist nämlich, Votemeldungen würdigen bedeutet anerkennen, dass Leute diese Hemmschwelle überschritten haben, eine Frage zu stellen oder einen Kommentar zu geben. Und das ist extrem wichtig, weil gerade jetzt eben auf der TU in der Informatik haben wir eine extreme Bandbreite an Vorwissen. Das heißt, es gibt Studis, die haben extrem wenig Vorerfahrung mit Programmierung bis hin zu null, weil theoretisch sollte das Studium machbar sein, auch wenn man noch nie was programmiert hat, bis hin zu Leuten, die schon als Softwareentwickler, Entwicklerinnen gearbeitet haben und sich jetzt quasi nur den Bachelor dazu holen wollen, was leichter klingt, als es dann tatsächlich ist, weil auf der Uni funktioniert alles anders als im echten Leben. Das heißt, diese extreme Bandbreite an Vorwissen bedeutet, dass gerade als Person, die wenig Erfahrung hat, die Hemmschwelle, eine Frage im Unterricht oder halt in der Vorlesung zu stellen, extrem hoch ist. Und das gehört halt, das zu würdigen, ist extrem sinnvoll und verbessert die Stimmung in der ganzen Lehrveranstaltung massiv. Der nächste Punkt ist Diversität. Da habe ich ein ganz grandioses Zitat, in dem Fall Nichelle Nichols, die Darstellerin von Lieutenant Uhura in Star Trek The Original Series, die erzählt, was ihr Whoopi Goldberg erzählt hat. Nämlich die Wahrnehmung von Whoopi Goldberg, als sie ein kleines Kind war und Star Trek das erste Mal im Fernsehen war. When Star Trek came on, I was 9 years old and I saw this show and there you were. And I ran through the house saying, hey, come everybody, quick, quick, look, there's a black lady on television and she ain't no maid. I knew from that moment that I could become anything I wanted to be. Auf gut Deutsch, dieses kleine Mädchen, das bisher Frauen, die ausschauen wie ihre Mutter oder ausschauen, wie sie später mal ausschauen wird, im Fernsehen nur gesehen hat, als Hausangestellte, als Dienerinnen quasi, sieht zum ersten Mal ein echtes Role Model. Die sieht zum ersten Mal ein kleines schwarzes Mädchen, sieht zum ersten Mal eine schwarze Frau im Fernsehen und diese Frau hat eine Offiziersrolle. Und das ist dieses klassische, you can't be it if you can't see it. Du kannst es nicht sein, wenn du es nicht siehst. Wenn, das geht auch in die andere, also das geht auch in die Richtung von, wenn kleine Jungs nie sehen, dass es Kindergartenpädagogen gibt, männliche, dann werden sie nicht auf die Idee kommen, dass es möglich ist, diesen Job zu machen. Und für kleine Mädchen gilt es ganz genauso. Wenn die nie sehen, dass es Ärztinnen gibt, dann werden sie nicht auf die Idee kommen, dass sie das machen. Oder sie werden sich halt denken, es gibt einen guten Grund, dass es so wenige Ärztinnen gibt, dass es so wenige Informatikerinnen gibt. Spoiler, es gibt ziemlich viele Informatikerinnen. Es gibt ziemlich viele Informatikerinnen, die wichtige Dinge gemacht haben. Wir haben da zum Beispiel zweite Reihe, ganz links, Sophie Wilson, Entwicklerin vom ARM Risk Prozessor. Wir haben Grace Hopper, ganz unten links, Rear Admiral, wenn ihr das richtig im Kopf habt, die Mutter der Compiler, Erschafferin von COBOL. Wir haben Margaret Hamilton, wo ist sie? Damit, Dritte Reihe, die vierte von links. Das ist die Frau, die de facto dafür gesorgt hat, dass die USA Menschen auf den Mond geschossen haben und die auch wieder zurückgekommen sind. Die Geschichte ist nämlich die, Margaret Hamilton hat ein kleines Kind gehabt und sie hat das Kind ab und zu mitgebracht ins Büro und das Kind hat dann gespielt mit den Apparaturen, mit denen die Astronauten ausgebildet worden sind. Wir kennen das alle, User-Tests sind ein schwieriges Thema. Meistens sind die Test-Cases das, was man halt machen muss und dann kommt da eh das Richtige raus. Dieses Kind hat einen Test-Case quasi eingeführt, den es vorher nicht gegeben hat. Das heißt, es hat halt einfach mal wie wild Knöpfe gedrückt und Hebel bewegt und keine Ahnung was und auf einmal wirft das Ding einen Fehler. Und die Margaret Hamilton hat sich angeschaut, was das Kind gemacht hat, hat sich notiert, wie man das beheben kann und weiter im Text quasi. Und dann, wie die ganze Technologie zum Einsatz gekommen ist, ist tatsächlich versehentlich der Astronaut auf genau diese Abfolge gekommen von Eingaben. Und hätte die Margaret Hamilton sich das nicht notiert gehabt, weil in das offizielle Handbuch ist das nicht reingegangen, weil, Zitat, vorgesetzte Astronauten machen keine Fehler, hätte sich die Margaret Hamilton das nicht separat notiert gehabt, dann hätte dieser Fehler nicht behoben werden können. Katherine Johnson, helft mal, ich finde sie gerade nicht, da, zweite Reihe von unten, zweite von rechts, kennen vielleicht einige jetzt aus dem Film Hidden Figures. Katherine Johnson war eine der Mathematikerinnen, die den ersten Amerikaner ins All befördert haben. Und Audrey Tang, erste Reihe Mitte, ist ziemlich bekannt in Open Software und Perl Communities als Entwicklerin. Also dieses Ding, was wirklich regelmäßig, wenn ich auf der TU sage, es gibt Frauen in der Informatik, es wäre cool, wenn wir mal drüber reden, weil die Typen landen irgendwie eh automatisch in den Vorlesungsunterlagen, dann gibt es regelmäßig Profs, die sagen, ja, ich habe geschaut, ich habe niemanden gefunden. Und dann bin ich sehr versucht zu sagen, sie wissen schon, dass es Google gibt. Weil offensichtlich wurde nicht gegoogelt, das ist nämlich das Ergebnis, was rauskommt, wenn man eingibt, Woman Computer Science. Was zum Thema Diversität auch zu sagen ist, eben die Vorerfahrung habe ich vorher schon erwähnt, die Vorerfahrung ist auch in Übungsgruppen ein Problem, das haben wir gemerkt bei den Programmierübungen, dass eben, wenn Menschen mit wenig Vorerfahrung wissen, da sind Menschen mit viel Vorerfahrung drinnen in dieser Übungsgruppe, dann ist für sie die Hemmschwelle höher, Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, dumme Fragen zu stellen. Das heißt, dieses Aufteilen in Anfänger, Anfängerinnen und Menschen mit mehr Vorerfahrung macht Sinn. Man kann die Gruppen ja später, wenn sie auf dem gleichen Level sind oder auf einem ähnlichen Level wieder zusammenführen, damit sie sich gegenseitig ein bisschen unterstützen können. Diese Empfehlung mit zwei Tracks gibt es von der Carnegie Mellon University, die CMU. Die haben einen Gold- und einen Black-Track für ihre Einführungsveranstaltungen in Programmieren gemacht. Auf der TU ist es dann so passiert, dass wir gesagt haben, das wäre eine coole Idee. Basierend tut das Ganze bei der CMU auf Eigeneinschätzung und das funktioniert erstaunlich gut. Auf der TU Wien hat man dann einen verpflichtenden Einstiegstest daraus gemacht. Das ist dieser klassische Fall von gut gemeint, guter Vorschlag. Die Umsetzung war dann halt ein bisschen zweifelhaft. Hat nämlich auch extrem schlecht funktioniert, weil dieser verpflichtende Eingangstest irgendwie in der zweiten Semesterwoche vom ersten Semester stattfindet. Die Leute haben sowieso so gut wie keine Ahnung von irgendwas. Und dann müssen sie da einen Test schreiben, der ganz spezifisch Java 8 Syntax abfragt. Was nichts damit zu tun hat, ob man tatsächlich programmieren kann, sondern ob man diese blöde Doku auswendig kann. Nichts anderes. Ebenfalls wichtig, gerade wenn wir noch in einem eher begleiteten System drinnen sind, also Schule oder eben Projekte, wo es eher Kleingruppen gibt, Lerntypen sind ganz wichtig. Das heißt, ich habe vorher davon geredet, beim Spielen, dieses haptische Feedback, das man auch hat. Man sieht direkt, dass sich was bewegt, solche Sachen. Man muss verschiedene Möglichkeiten anbieten bei Übungen, damit einfach verschiedene Zugänge möglich sind. Für manche Leute funktionieren mathematische Aufgaben total super, sage ich gar nichts dagegen. Aber nur solche Aufgaben anzubieten, bedeutet, dass man 80% vom Rest massiv demotiviert. Die Demotivation ist dann der nächste Punkt, Raum für Fehler. Ja, ich sehe das als Studentin, als Studienvertreterin auf ganz vielen Ebenen, dass Menschen keinen Raum für Fehler haben. Das fängt damit an, dass unser Studium dafür konzeptioniert ist, in 6 Semestern abgeschlossen zu werden. Beihilfen gibt es 7 Semester lang. Unsere Durchschnittsstudiendauer liegt bei 9 Semestern. Da funktioniert was nicht. Die Durchschnittsstudiendauer für alle Studis ist 2 Semester länger als das, was man überhaupt an und für sich Zeit hat, was Beihilfen angeht und so Sachen. Im Normalfall fangen irgendwann ab dem 4. Semester an, die Eltern so ein bisschen nervtötend zu werden und die ganze Zeit zu fragen, wie lange brauchst du eigentlich noch? Weil überall alle der Meinung sind, diese 6 Semester Mindeststudiendauer, Zielstudiendauer, sind auch quasi die Durchschnittsstudiendauer. Aber das ist ganz weit weg. Bei der Berechnung von der Durchschnittsstudiendauer, also erstens einmal, die Durchschnittsstudiendauer ist nicht mehr in den Wissensbilanzen der Universitäten ausgewiesen. Das heißt, die wird nicht mehr nach außen kommuniziert, seit ungefähr 2 Jahren. Das ist eine Vorgabe vom Bundesministerium. Man weiß nicht so ganz genau, warum das nicht mehr drinnen ist. Zweitens, die Berechnung von dieser Durchschnittsstudiendauer war meines Wissens nach so, dass alle, die länger als die doppelte Mindeststudienzeit gebraucht haben, also 12 Semester, sowieso rausfallen. Also ob sie jetzt rausfallen oder mit 12 Semestern berechnet werden, keine Ahnung, aber im Großen und Ganzen quasi die Maximalstudiendauer sind 12 Semester, drüber nehmen wir die nicht mehr ernst. Ich bin jetzt gerade in meinem 13. Semester, weil ich halt nebenbei verdammt viel Zeug mache. Aber ich bin trotzdem eine ernstzunehmende Informatikstudentin, würde ich behaupten. Und mich dann aus solchen Statistiken rauszulassen, einfach weil ich quasi nicht reinpasse in das Bild, ist dann halt sehr problematisch. Genau. Raum für Fehler gilt auch für Lehrende. Ich habe Informatikunterricht schon in der Handelsakademie gehabt. Unser Prof war aber verdammt cool. Der hat quasi, wie er uns angefangen hat, ein bisschen PHP beizubringen, hat das selber gerade erst gelernt. Und das ist halt dann einfach eine ganz andere Ebene. Ja? Wenn die Profs selber feststellen, ah, okay, das war jetzt ein Fehler, ein humorvoller Umgang damit zeigt einfach nur, dass die Leute einsichtig sind und dass sie Menschen sind. Und das gibt es halt bei uns auf der TU doch auch regelmäßig, wenn Menschen auf Fehler aufmerksam gemacht werden, dann ignorieren sie es lieber, als dass sie darauf eingehen. Dann sind wir bei den Übungsaufgaben. Links wieder das schöne Foto, ich mag es wirklich gern, mit den Mindstorms. Rechts die bereits angekündigte mathematische Aufgabe. Es ist eine Haskell-Lehrveranstaltung, Logikprogrammierung, also das ist dann schon, funktionale Programmierung, also das ist dann schon im 5. Semester Software Engineering meines Wissens nach. Aber allein, wenn man sich anschaut, wie das geschrieben ist, das ist einfach so eine mathematische Definition. Die meisten Leute steigen so nach dem 2. Satz aus. Im Großen und Ganzen ist die Aufgabe hier, Eingabe sind 2 Zahlen und die Ausgabe sollen auch 2 Zahlen sein, die, wenn man sie mit den anderen 2 Zahlen jeweils multipliziert, also zum Beispiel, wenn die Eingabe 3, 4 ist, dann wäre die Ausgabe 4, 3, weil die paarweise miteinander multipliziert, das kleinste gemeinsame Vielfache ergeben soll. Nicht das kleinste gemeinsame Vielfache, sondern das kleinste geteilte Vielfache sozusagen. Allein, dass man es nicht einmal auf Deutsch gescheit erklären kann, ist halt auch schon so ein Thema. Anderes Thema zu Übungsaufgaben, Bildverarbeitung. Das war jetzt ein großes Thema bei uns auf der Studienvertretung in den letzten Monaten. Das linke Bild ist Lena. Lena ist ein Playmate aus den 1970ern. Lena hat es geschafft, 1973 Eingang in ein Bildverarbeitungspaper zu finden, das vom MIT aus eingereicht worden ist und publiziert worden ist. Lena war ein Centerfold. Das heißt, wir haben ein Ganzkörper-Nacktbild von einer Frau, bei dem ein Ausschnitt davon, der jetzt nicht sonderlich explizit, aber doch eher suggestiv ist, es geschafft hat, seit 40 Jahren einfach als Standardbild benutzt zu werden. Das rechte Bild ist ein Standardbild von OpenCV, in dem Fall schon schwarz-weiß bearbeitet, also an und für sich ist das Ding in Farbe. Der Punkt ist, Lena wird als Standardbild benutzt. In dieser Lehrveranstaltung, wo es benutzt wird, ist das die einzige Art und Weise, wie Frauen vorkommen. Männer werden beim Namen genannt, Männer haben irgendwelche Algorithmen entwickelt, die sind wichtig, die kommen eben, wie gesagt, mit Namen vor. Lena kommt so vor. Und das ist der einzige Moment, wo eine Frau vorkommt. Was das mit vielen Studis macht, gerade mit Frauen, ist halt auch wieder so ein Thema. Ja? Du hockst so da und denkst dir, okay, ist halt ein Foto. Und dann denkst du, gut, passt, dann benutze ich jetzt das Foto halt auch für meine Übungsabgaben. Googlest das und kommst auf das Centerfold. Ja, super. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass das Foto benutzt wird, also kein großes Problem damit, dass es benutzt wird. Das Problem, das ich tatsächlich damit habe, ist, wenn man nicht drüber redet. Und das ist genau das, was passiert. Das Bild wird einfach benutzt, es wird nicht drüber geredet, wie es passieren hat können, dass ein Bild aus den 70er Jahren, ein sexualisierendes Bild aus den 70er Jahren, 40 Jahre lang in der Informatik als das Standardbild, als Zitat Golden Standard benutzt wird. Das war dann auch das, was ich einem Professor von uns gesagt habe, ich fände es ganz geil, wenn man das, man kann es von mir aus drin lassen, aber kontextualisiert es, redet darüber, dass offensichtlich in den 70er Jahren und bis heute die Informatik so ein massiver Boys Club ist, dass niemand ein Problem damit hat, ein Playboy-Foto für Wissenschaft zu benutzen, die nichts mit Playboy zu tun hat. Die Antwort war im Großen und Ganzen, haben wir immer schon so gemacht, machen alle anderen auch so, sehen wir nicht, warum wir ändern sollten, mimimi. Ja, das ist ein kurzer Einschub, dank dem Clemens seiner Frage von gestern. Dann sind wir beim Thema Prüfungen. Prüfungen sind bei uns auf der Informatik, also bei mir war die Einführungslehrveranstaltung für Programmierung tatsächlich ohne Scheiß eine, also 2011, ne, damit wir das mal etablieren, 2011 auf A5, auf A3 Papierbögen von Hand Java-Code schreiben. Im Audimax der TU Wien. Es ist irgendwie ein bisschen gar weltfremd, muss man jetzt sagen, weil ich habe kein Doku zum Nachschauen, ich habe nichts, was man sagt, ob das Zeug jetzt kompiliert, ich habe nichts, was man sagt, ob das jetzt, also ich muss quasi selber im Kopf kompilieren und das Programm durchlaufen lassen, zum Schauen, ob da jetzt tatsächlich das rauskommt, was rauskommen soll. geändert hat sich das jetzt insofern, dass nur noch wenige Lehrveranstaltungen machen. Und dort darf man Pseudocode schreiben. Voll gut. Geblieben ist, in den Lehrveranstaltungen, die immer noch auf Papier quasi abprüfen, man muss Algorithmen auswendig können. Ja, also es gibt Algorithmen und Datenstrukturen als Lehrveranstaltung, da muss man ohne Scheiß, da steht dann in der Angabe quasi, sortieren Sie die, man soll eine Datenstruktur mit Hausnummer Bubble Sort quasi sortieren. Und da ist das Feld, wo man das dann reinschreiben kann. Oder in Datenbanken, hier habt ihr mal eine vorgegebene Funktion, in Java schreibt es dann noch die zusätzliche Funktion, die mit folgenden Daten dieses und jenes macht. Da habt ihr das Feld zum Reinschreiben. Und die Argumentation dahinter ist dann tatsächlich, also ihr könnt euch darauf vorbereiten mit den Übungen, aber macht die Übungen bitte allein, weil im echten Leben seid ihr dann auch allein. Wow, ich habe ganz ehrlich noch nie eine Person in der Informatik getroffen, die tatsächlich alle ihre Arbeit komplett allein irgendwo in einem fensterlosen Raum im Keller macht. Auch wenn das Klischee ist. Informatiker, Informatikerinnen reden miteinander und wofür zum Geier gibt es Stack Overflow? Ganz ehrlich. Dieses praxisorientiert und lebensnah wäre dann meiner Meinung nach erfüllt, wenn man Beispiele bringt, wo die Studis nicht erst einmal eine halbe Stunde von ihrer eh schon begrenzten Prüfungszeit, das ist das nächste Thema, begrenzte Prüfungszeit, wo du erst einmal eine halbe Stunde brauchst, um die Angabe zu verstehen und dann quasi nur 60 Minuten Zeit hast, um das umzusetzen und womöglich Fehler zu finden, ist halt, jo, genau. Verständliche Angaben, genau, und auf Verständnis prüfen. Das ist dieses Ding mit Algorithmen einfach nur auswendig lernen. Warum sollte ich das machen? Wenn wir tatsächlich einmal so weit sind, dass wenn ich als Programmiererin was komplett ohne Doku und komplett ohne Diskussionsforen programmieren müsste, dann gibt es wahrscheinlich kein Internet mehr und mein Job ist sowieso überflüssig. Genau. Was meiner Meinung nach sehr viel mehr Sinn gemacht hat, ich habe ganz am Anfang gesagt, so diese Einführungslehrveranstaltung Programmieren mit Input-Output auf der Konsole, jo, nicht sonderlich fordernd, nicht sonderlich hübsch. Das Coole dran war bei dieser Lehrveranstaltung, das waren Aufgaben, das Ganze hat sich genannt ASCII-Shop, also quasi ein Photoshop, nur in ASCII. Und hat sich entwickelt über das ganze Semester. Das waren 10 Übungsaufgaben, wo man einfach über den Verlauf vom Semester gelernt hat, mit Datenstrukturen umzugehen, Schleifen anzuwenden, keine Ahnung, diese ganzen Sachen, bis hin zur Objektorientiertheit, Rekursionen und so weiter und so fort. Also es war eigentlich alles drinnen, was in so einen Einführungskurs reingehört. Und man hat seinen eigenen Code refaktorisiert. Man hat seinen eigenen Code überprüfen können, man hat seinen eigenen Code überarbeiten können, man hat gesehen, wie man selber besser geworden ist und wie der eigene Code schöner geworden ist. So ein Projekt, das über einen längeren Zeitraum läuft, kann auf extrem kleiner Skala passieren, aber bringt Leuten, die programmieren lernen wollen, extrem viel, weil es praxisorientiert ist, weil es relativ lebensnah sein kann. Und wenn die Angaben dann auch noch entsprechend sind, dann ist es super. Das Problem dran ist dann halt die Überprüfung. Also es hat bei uns dann hauptsächlich funktioniert eben mit Testcases, die halt durchgelaufen sind. Und zum Schluss, weil man ja schlecht überprüfen kann, ob die Person die Abgaben tatsächlich selber gemacht hat, ein Abgabegespräch. Ist dann bei 600 Studis ein bisschen viel Aufwand, hat man aber trotzdem gemacht und hat funktioniert. Inzwischen ist es wieder ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Die Lehrveranstaltung wird heuer zum ersten Mal in einem komplett neuen Setting gemacht. Ich fände es cool, wenn sowas wieder Einzug finden würde. Genau, zusammenfassend gesagt, dieses spielerische Lernen ist extrem wichtig. Achten auf Diversität in den Unterlagen, in den Aufgaben, bei den Lernenden. Es braucht Raum für Fehler, es braucht gute Übungsaufgaben. Und vor allem braucht es sinnvolle Prüfungen. Wenn man das macht, dann hat man im Endeffekt so viele Leute erreicht mit ihren verschiedenen Interessen, mit ihren verschiedenen Zugängen, dass eigentlich nicht mehr viel schiefgehen kann, meiner Meinung nach. Das war's. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Haben wir noch Fragen, eigene Erzählungen, eigene Erfahrungen, Antworten, Ideen?
Ja, danke erst einmal für einen sehr wichtigen Vortrag und einen sehr guten Vortrag. Ich habe das Privileg, dass ich Leute aus sehr vielen verschiedenen Bereichen kenne. Also ich habe selber Chemie studiert, habe vor kurzem nach in Summe 10 Jahren mein Masterstudium abgeschlossen. Ich habe an verschiedenen Unis studiert, also ich habe zuerst 2 Semester BOKU, dann 8 Semester TU Graz, dann TU Wien und habe auch an der TU Graz 2 Semester Informatik nebenbei studiert, arbeite jetzt im IT-Bereich, also es ist ein bisschen komisch. Und ich kenne aber auch Leute aus anderen Bereichen und ich glaube, die Probleme, die du schilderst, betreffen im Prinzip alle Bereiche, wo es viele HTL-Absolventinnen gibt. Ne? Mhm. Also ich habe eine Freundin, die hat so wie ich AHS gemacht und hat dann Maschinenbau an der TU Wien zu studieren begonnen. Ja, da waren 5 Frauen unter, keine Ahnung, 300 Anfängern. Und sie hat gesagt, das war nicht lustig, ja, weil die Burschen haben oft 5 Jahre HTL keine Frau im Unterricht gesehen, ja, was schon dazu geführt hat, dass das ganze Umfeld einmal ein Horror war, und sie hat dann später auch in einer sehr grundlegenden Übung für Maschinenbau selber als Assistentin gearbeitet. Und da muss man sich als Frau dann wirklich, da muss man den Burschen einfach Stoff geben, weil sonst gibt es keinen Respekt, und das ist total traurig. Ja? Und was mir sehr geholfen hat, diese Problematik zu verstehen, aber auch wie man sie lösen kann, war eine Aussage von meinem analytischen Chemieprofessor an der BOKU in meinem allerersten Semester, der sich hinstellt und gesagt: Ich weiß, ihr seid seit 250 Studienanfänger und von euch haben viele die Rosensteingasse gemacht, die Chemie HTL. Glaubt's nicht, dass ihr nach zwei Semestern bei mir an der Uni noch mehr wisst als die, die AHS, Hack oder was auch immer gemacht haben. Und wir hatten auch Leute, die davor 7 Jahre Berufssoldat waren und keine Schule und nichts gesehen haben und einfach gesagt haben, ich mache jetzt was anderes. Und die haben es auch geschafft und die waren nach zwei Semestern tatsächlich am gleichen Niveau. Aber da braucht es halt wirklich gute Lehrende. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass mein Betreuer von meiner Diplomarbeit jetzt ein Mitglied im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist. Da kann man wirklich viel lernen, da hört man wirklich viele Dinge, die man, wenn man ein bisschen intelligent ist, einfach nicht schön findet. Ja? Und ich will gar nicht wissen, wie das eben in Bereichen ist, wo im Vergleich zur Chemie noch wesentlich weniger Frauen sind. Ja? Also vielen, vielen Dank, dass das Thema behandelt wird, und vielen, vielen Dank, dass du auch aktiv was tust.
Ja, AK Gleich, also der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, ist auch so ein Thema, da bin ich auch drinnen. Also das ist so dieses klassische Ding, ich brauche so lange für mein Studium, weil ich wirklich viel nebenbei mache. Da haben wir letztens ein Meeting gehabt, und haben darüber gesprochen, das Aufnahmeverfahren in der Informatik, wo man sich sehr bemüht, dass das Aufnahmeverfahren nicht diskriminierender ist, als es eh schon ist. Es gibt, also unser Anfängerinnenanteil, also kleines i, ist bei früher ungefähr 20-25% gewesen, ist jetzt mit dem Aufnahmeverfahren interessanterweise immer noch bei diesen 20%. Theoretisch, es hat noch heuer das erste Mal so ein Ditch gegeben, wo zwar 20% Frauen zum Test kommen sind, aber nicht 20% Frauen durchkommen sind. Und das wird jetzt eh noch interessant, weil meine Kolleginnen vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, die Mitarbeiterinnen an der TU sind, die sind da zu einer Besprechung eingeladen worden mit der Fakultät zu diesem Aufnahmeverfahren, ich als Studienvertreterin und AKG-Mitglied nicht. Ja, also es spricht sich offensichtlich schon ziemlich gut rum, dass ich ein bisschen unangenehm bin, wenn es um solche Themen geht. Aber das braucht's.
Das braucht's wirklich. Noch mehr Fragen, Anmerkungen, Ideen, Eigenes? Kommt was aus dem Internet? Wir haben ja so einen Stream und Internetmagie.
Naja, was mir noch einfällt, bei der Interaktivität hat es bei Einführung ins Programmieren auch den Versuch gegeben, was Interaktives zu machen in der Vorlesung, weil es von der Studienvertretung vorgeschlagen worden ist. Das heißt, der Prof hat dann so kleine Fragen zum Stoff eingebaut, Millionenshow-mäßig, ja, mit 4 Antwortmöglichkeiten, eine davon war offensichtlich Bullshit. Aber halt nicht so ganz offensichtlich, weil eine von den Fragen war zum Thema Schleifen, und eine Antwortmöglichkeit hat die Schleifenregel aus der Elektrotechnik oder halt aus der Elektronik beinhaltet. Und das ist ganz witzig, wenn man sich mit Elektronik auskennt, weil Schleifenregel, ja. Wenn du aber genau keine Ahnung hast und dir denkst, Schleifenregel, das klingt eigentlich als wahrer sinnvoll, und du zeigst bei dieser Antwortmöglichkeit auf und hörst dann, dass es kompletter Blödsinn war, und die ganzen Leute, die den In-Joke, weil es ist nichts anderes als ein Insider, die den verstehen, lachen blöd, weil du hast da aufgezockt. Ja, super Stimmung, echt motivierend. Anderer Fall von diesem von diesen interaktiven Fragen war ganz am Anfang, also im Nachhinein ist erklärt, ganz am Anfang einmal, Gabriele kommt von einer AHS und ist jetzt da und fängt an zum Informatik studieren, und sie interessieren die und die Dinge, und was soll sie studieren? Soll sie Software Engineering machen, Medieninformatik, medizinische Informatik oder soll sie lieber gleich ganz was anderes machen, weil das hat alles nichts damit zu tun, was sie eigentlich studieren will. Die Gabriele ist dann noch öfters in diesen Fragen aufgetaucht und war irgendwie immer so ein bisschen das Nackerbatzel. Was halt auch ein bisschen Arsch ist, wenn dann halt wieder die einzigen Fälle, wo Frauen dann in den Vorlesungsfolien vorkommen und als Beispiel vorkommen, sind irgendwie so ein bisschen die Unwissenden sind. Es ist dann im Nachhinein erklärt worden mit, ja, wir haben auch noch andere Folien gehabt, wo dann ein männlicher Name drauf gestanden ist und das hat ähnliche Fragen und ähnliche Antworten gegeben. Die haben es noch nie in die Vorlesung geschafft. Ist dann blöd gelaufen. Es gibt eine Frage. Oder ein Kommentar. Eine Ergänzung.
Hallo, ja, also ich studiere auch auf der TU Wien, aber ich wollte jetzt kurz erzählen, dass ich vor ein paar Wochen war ich auf einer Exkursion beteiligt zu diversen Unis, auch im deutschsprachigen Raum, und da würde ich gerne kurz von der TU München erzählen, was ich dort erlebt habe. Und zwar, die haben dort eine Software Engineering Lehrveranstaltung und haben uns halt so präsentiert per Videos, so was sie dort machen. Und das erste Ding, was sie uns gezeigt haben, waren sie sehr stolz drauf, ein Icebreaker. Und der Icebreaker war Telefonbücher zerreißen im Wettbewerb. Dann haben sie uns Videos von dem gezeigt und auf den Videos, ja, hat man gesehen, da waren halt die ein paar stärkere, kräftigere Männer waren vorn und im Hintergrund waren dann Frauen und vielleicht schmächtigere Männer. Also, ja, also so quasi so eine Art Penisvergleich-Wettbewerb, so Wettgrunzen, Wettzerreißen, Stärkebeweis, gleich am Anfang im Studium, gleich am Anfang in der Lehrveranstaltung. Das ist natürlich auch super Kommunikationsübung, also kommuniziert man ganz viel beim Telefonbuch zerreißen. Ja, und aufgefallen ist ihnen nichts, also die machen Forschung in dem Bereich. Und dann haben sie uns noch mehr Videos gezeigt und das war spannend, in allen Videos haben nur Männer geredet. Und das waren so 5, 6, 7 Videos. In einem Video hat eine Frau eine Sache gesagt und das war Hilfe, weil da wurde sie gerettet. Von einem, zuerst entführt und dann gerettet. Entführt von einem Mann und dann gerettet von einem Mann. Das waren so Videos, wo sie ihre Softwareprojekte vorgestellt haben. Es war wirklich großartig. Und sexistische Werbung hatten sie auch in den Videos. Also unglaublich, was da gibt. Also und sie, egal, wo man hingeht, gefühlt in der Informatik.
Genau, und die Reflexionsfähigkeit ist halt meistens so sehr eingeschränkt. Also gerade, wenn man sich überlegt, was die Reaktion war von diesem Prof, wo ich gesagt habe, das ist ein problematisches Bild, macht's da bitte was, war einfach nur ein großes Nein auf Seite A4 ungefähr ausargumentiert. War gerade nochmal was? Ja, voll.
Also ich habe so als Input, ich habe probiert an der TU zu studieren Informatik, und was, glaube ich, da auch reinfällt, ist, dass die Kommunikation unter den Professoren sehr oft eindeutig, also es war halt gefühltermaßen ein bisschen dieses, okay, alle sind so ein bisschen dieses Stereotype, so dass Kommunikation nicht ganz funktioniert bei diesen typischen Nerds, und teilweise hat man aber dann das Gefühl gehabt, okay, das sollte eigentlich professionell dann funktionieren, aber die Leute sagen einfach, wir sind Informatiker, na, wir können das nicht. Und zwar zum Beispiel, wenn unser Übungsleiter hat selbst sogar eine Aufgabe nicht verstanden und dann haben wir gefragt und der war so, ja, na, ich werde das bis nächste Woche nachfragen, und wir haben nie eine Antwort bekommen, auch wenn wir nachgefragt haben, weil einfach scheinbar da auch die Kommunikation nicht funktioniert hat, und dann waren halt voll viele, die nicht so erfahren, also keine HTLer waren im Endeffekt, haben sich dann gedacht, ja, wenn nicht mal der Übungsleiter das versteht, wie soll ich das verstehen? Hm. Und diese Kommunikationsflaws, die einfach auch uroft dann übergangen wurden, haben das dann einfach auch wieder weiter reproduziert, dass man demotiviert wurde.
Hm, voll. Erinnert mir auch daran, dass Leute, die Prüfungsaufsicht haben, die Prüfungsangaben beim Austeilen das erste Mal sehen. Wie Menschen dann Fragen zu den Prüfungen beantworten können sollen, wenn sie sich nie damit auseinandersetzen haben können, was da jetzt eigentlich gemacht werden soll und was rauskommen soll, kann man mir sehr gerne erklären. Ich wüsste es gern.
Jo. Meine Erfahrungen aus der Elektrotechnik ist jetzt grundsätzlich relativ ähnlich.
Vor allem von den ersteren Semestern im Vergleich zu den letzteren ist für mich das wirklich, der wirkliche Unterschied gewesen. Die ersten 2 bis 3 Semester sind bei uns unglaublich theoretisch. Die Leute werden quasi geprügelt, Dinge auswendig zu lernen. Und ab dem 4., 5. Semester ist der Stoff dann schon so komplex, dass es mit dem Auswendiglernen einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, genau in diesem Punkt dazwischen fallen die Leute dann raus. Das vor allem für mich interessanter ist, als Praktiker waren für mich die, oder sind, ich bin quasi Langzeitstudent, ich habe mit dem Begriff auch kein Problem. Für mich sind die Lehrveranstaltungen der höheren Semester wesentlich leichter gefallen, weil sie einfach besser kommuniziert werden in wirklich praktischem Ansatz. Also zum Beispiel Telekommunikation im Bachelor Elektrotechnik sagt der Professor, er versucht die Vorlesung, den ganzen Stoff, Semesterstoff auf 10 Gleichungen zusammenzustutzen. Das funktioniert nicht ganz, aber er versucht es. Und das ist Telekommunikation, was etwas Hochmathematisches ist grundsätzlich. Die Vorlesung, die tatsächlich, woher ich auch Lena kenne und so, Hedy Lamarr kennengelernt habe und so, ist die Fachvertiefung Telekommunikation gewesen, wo natürlich nicht, das sind ca. 10 Leute, die sich die Vorlesung grundsätzlich besuchen im Semester, aber vor allem die Professoren, die quasi aus ihrer Unizeit, aus dieser Zeit stammen, wo gerade diese Entwicklungen passiert sind, also die schon eigentlich eher ältere Semester sind, die können das gut rüberbringen. Die sagen auch mit, das ist Lena, das hat man früher verwendet, das kam aus dem Playboy mit Grund dahinter quasi und zeigen andere Beispiele und so weiter. Genauso Hedy Lamarr bei der Erwähnung zur Spread-Spectrum-Technologie. Das war für mich auch sehr interessant, weil genau diese Punkte hört man von jüngeren Professoren eigentlich überhaupt nicht.
Hedy Lamarr ist insofern ein ganz tolles Beispiel. Hedy Lamarr war Wienerin, war Jüdin, also so richtig bekannt ist sie den meisten als Schauspielerin. Ich glaube, sie war die, die den ersten On-Screen-Orgasmus gehabt hat, also gespielt hat. Sie hat aber eben auch dieses Frequenzsprungverfahren mitentwickelt oder entwickelt, das jetzt de facto uns WLAN gibt. Wir haben in der Fakultät eine Diskussion gehabt um eine Hörsaalumbenennung, weil auf der TU Wien gibt es viele, viele Hörsäle, die nach Menschen aus der Geschichte der Technik benannt sind. Es gibt genau einen, der nach einer Frau benannt ist, das ist der Hörsaal 7 im Hauptgebäude, der Schütte-Lihotzky. Noch eine Architektin und Antifaschistin, wobei wahrscheinlich nicht deswegen, weil sie Antifaschistin war, sondern weil sie Architektin war. Und wir waren so, ja, irgendwie war es an der Zeit, dass man das jetzt mal macht. Und das heißt, wir haben dann halt als Studienvertretung vorgeschlagen, benennen wir doch den Informatik-Hörsaal in der Dreitelstraße um. Und einer von den Vorschlägen war Hedy Lamarr. Und dann kommt da in der Diskussion tatsächlich das Feedback von einem Professor, ja, aber man weiß ja nicht, ob sie das allein gemacht hat. Und ich war so, aha, okay, also erstens doch weiß man, dass sie es in Kooperation gemacht hat. Das nimmt jetzt aber nichts von der Tragweite, von ihrem Impact-Weg, meiner Meinung nach. Und auch so generell, warum zum Geier sollte man den Hörsaal dann nicht Hedy Lamarr nennen? Geworden wäre es jetzt Rosa Peter, ungarische Mathematikerin, grundlegende Arbeit im Thema Rekursionstheorie, das heißt für Informatik, also direkte Informatikerin, aber extrem wichtige Arbeit für die Informatik gemacht. Wird jetzt nichts, weil die TU Wien sich dazu entschlossen hat, Hörsäle sponsern zu lassen. Und das heißt, die erste neue Hörsaalbenennung geht jetzt nach einem Symposium der österreichischen Kraft, irgendwas mit Motoren. Also irgend so wichtige Veranstaltung, die aber offensichtlich mehr Breitenwirkung oder Sichtbarkeit braucht. Und deswegen benennen wir jetzt einen Hörsaal auf der TU danach. Genau.
Vielen, vielen Dank. Eine kurze Sache noch.
Nur eine ganz kurze Anmerkung. Ich weiß jetzt nicht, wie der Frauenanteil unter den Lehrenden in der Informatik ist. Wahrscheinlich beschissen. Bei uns auf der Chemie ist es ein bisschen besser, aber ich möchte noch anmerken, weil das wissen viele wahrscheinlich auch nicht, es gibt auch Benachteiligung von weiblichen Studierenden, also Studentinnen, durch Frauen. Bei uns gibt es eine Professorin zum Beispiel, die grundsätzlich keine Dissertantinnen nimmt, weil die könnten ja schwanger werden.
Ja, Sexismus gibt es nicht nur unter Männern, eh klar. Nicht alle Frauen sind automatisch feministisch. Ist auch so ein klassischer Druckschluss. Wir haben im 11. Semester genau eine Vortragende. Und die macht es halt, weil sie der Meinung ist, dass es gemacht gehört. Also dass da mal eine Frau sich hinstellen sollte. Primär deswegen. Im 2. Semester gab es bisher genau eine, ich weiß nicht, ob die das jetzt weiterhin macht, weil die Lehrveranstaltung umgestellt worden ist. Dann gibt es theoretische Informatik und Logik, wo 50% von der Vorlesung von einer Frau gehalten werden, die das super macht und die engagiert ist und die, der es meiner Meinung nach ist, eine Freude ist, zuzuhören. Und dann merkt man so richtig, wie die ganzen zweisemestrigen technische Informatikstudies, 90% Männeranteil dort, 95% glaube ich sogar, bei ihr sehr viel genauer nachfragen, ob das eh stimmt, was sie da sagt, als beim Kollegen. Und wie ich dann einmal zu dem Kollegen gesagt habe, ja, es gibt in der Logik auch, weil er hat eine ziemlich coole Eröffnungsvorlesung gehalten, mit wie eigentlich Informatik mit Philosophie zusammenhängt. Und das habe ich wirklich cool gefunden. Und ich war so, ja, es gab aber auch Philosophinnen und es gab aber auch Mathematikerinnen, die da mitgearbeitet haben. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Habe ich mir einen Zettel hingehalten von einem Lebenslauf, den ich von Stanford runter habe, von einer Logikerin, Emmy Noether, glaube ich, Mathematikerin und Logikerin. Und er war so, ja, wenn Sie sich nicht inkludiert fühlen, wenn ich von Mathematikern und Informatikerin, von Mathematikern und Informatikern rede, dann ist das Ihr Problem. Und in der Woche drauf hat er dann mit der einen Kollegin aus seiner Arbeitsgruppe geredet gehabt, die halt dort arbeitet und die auch voll gegen inklusive Sprache ist, weil Frauen werden dann so ins Rampenlicht gedrängt. Das ist unangenehm. Also, ja. Man sieht, ich könnte ewig ranten über die TU. Ich mache das so ganz gern weiter, aber ich glaube, mein Slot ist vorbei.
Gerade so. Vielen, vielen Dank für den Talk. Super.